Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetzer Mikrofon, herzlich willkommen. Die Polizei ist Freund und Helfer des Bürgers, aber natürlich auch Partei, wenn es um die Berichterstattung über die Polizei selbst geht. In der letzten Zeit häufen sich Beschwerden darüber, dass die Polizei in ihrer Öffentlichkeitsarbeit den ein oder anderen sogenannten Spin mit einarbeitet und dieser sich dann auch in der Öffentlichkeit, sprich unter anderem in Zeitungen und im Rundfunk, wiederfindet. Wie das kommt und was davon zu halten ist, bereden wir gleich hier mit einem, der es wissen muss, nämlich dem langjährigen Reporter des Bayerischen Rundfunks, Oliver Bendixen. Als die Berliner Polizei im Juni letzten Jahres einen linksalternativen Stadtteilladen räumte, twitterte sie, Zitat, Lebensgefahr für unsere Kollegen. Dieser Handknauf wurde unter Strom gesetzt. Zu sehen war das Foto einer Tür mit dem Endstück eines Verlängerungskabels. Diese Meldung war, so berichtet das Online-Portal Netzpolitik.org, heute falsch, fand aber ihren Niederschlag in den Medien. Die Korrektur der Berliner Polizei, die es dann auch gab, bekam nur noch einen Bruchteil dieser Aufmerksamkeit. Hängen blieb, die Polizei war während ihres Einsatzes von den Betreibern des geräumten Ladens bedroht worden. Ich fragte Oliver Bendixen, Polizeireporter seit über 40 Jahren, ob er in seinem Arbeitsleben schon häufiger darauf gestoßen ist, dass die Polizei Falschmeldungen herausgegeben hat und ob sich in der letzten Zeit da etwas verändert hat in der Öffentlichkeitsarbeit.
Bei der Schnelligkeit von solchen übers Internet verbreiteten Botschaften schleichen sich natürlich auch Fehler ein. Ich glaube, das kennen wir selber aus den Medien ja genau, dass da eine Ungenauigkeit hineinkommt und man einige Zeit später feststellen muss, das müssen wir korrigieren. Und ich denke, so passiert das bei der Polizei auch. Also, dass es wirklich absichtlich gemacht wird, um besser dazustehen, habe ich zumindest nicht erlebt.
Der DJV hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Polizei eben eine Quelle wie jede andere ist. Also aufpassen, was da berichtet wird. Das muss nicht immer falsch sein, egal ob es absichtlich passiert oder eben auch unabsichtlich. Trotzdem hat sich ja die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei gewandelt, wie unser ganzes Berufsfeld auch der Journalisten sich ja gewandelt hat. Wie haben Sie das erlebt?
Also eine Vorbemerkung vielleicht, die Polizei gilt nach wie vor als sogenannte privilegierte Quelle, wie das heißt, der man auch als Journalist in den meisten Fällen ja vertrauen kann, ohne weitere eigene Recherchen anzustellen. Das ist ähnlich wie bei Behördenauskünften oder bei Gerichten zum Beispiel. Natürlich hat sich die Pressearbeit in den letzten 20 Jahren der Polizei, auch der anderen beteiligten Behörden, der Feuerwehr etwa, grundlegend geändert. Das alles ist sehr viel schneller geworden und es müssen dort auch von den Behörden, von den Polizeibehörden etliche Kanäle gleichzeitig bespielt werden, weil natürlich auch mit die sozusagen die Öffentlichkeit ja mit im Boot ist und auch das Tempo bestimmt. Also wenn eine Meldung über irgendeinen Polizeieinsatz über Twitter verbreitet wird, ob sie jetzt richtig oder falsch ist, sieht sich die Polizei sofort genötigt, darauf zu reagieren. Und das Ganze führt natürlich manchmal auch zu einem gigantischen Chaos.
Die Polizei wendet sich ja auch nicht mehr nur an die Presse, sondern eigentlich ja über Twitter beispielsweise an die gesamte Öffentlichkeit. Die Polizei gestern in Frankfurt hat ja auch relativ schnell zum Beispiel bekannt gegeben, dass der mutmaßliche Täter ein Eritreer ist. Das verändert natürlich auch die Arbeit der Journalisten, oder?
Wir sind ja jetzt schon mal an einer ganz heiklen Frage angekommen. Wer ist überhaupt ein Journalist? Das ist ja kein geschützter Beruf. Jeder, der sich als Blogger Journalist nennt, kann sich auch an die Polizei wenden und um Auskunft bitten. Und jetzt hat man ganz plötzlich eine Unmenge von Personen, die sich als Journalisten zu Wort melden, auf die die Polizei allerdings auch reagieren muss. Und im Prinzip spielt sich das ja auch teilweise außerhalb der klassischen Medien, also Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen ab, nur noch über das Internet. Das muss dann wiederum von der Polizei mit beobachtet werden. Was ist da eigentlich los? Wer verbreitet da Botschaften, die möglicherweise für die öffentliche Sicherheit und Ordnung irgendwie relevant sind? Also es gibt so ein Beispiel, das war dieser Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum, dieser Amoklauf vor mehreren Jahren. Da wurden dann von insgesamt 68 Stellen im Münchner Stadtgebiet angebliche Tatorte gemeldet, an denen ebenfalls geschossen wurde. Das Ganze lief nur über das Internet ab, über Facebook oder über Twitter-Meldungen oder über WhatsApp-Meldungen. Und die Polizei sah sich da auch genötigt, da sofort einzugreifen und selber auf diesen Kanälen eben zu verbreiten, Leute, behaltet mal die Nerven, wir haben nur einen tragischen Tatort, aber eben nicht fast 70 verschiedene Tatorte, weil da hätte es nicht mehr gereicht, sich an die Presse zu wenden und zu sagen, sorgt mal ihr von den Rundfunkanstalten oder von den Zeitungen dafür, dass unsere Meldung rübergeht, sondern das muss halt blitzschnell sowas dann auch verbreitet werden. Die geraten tüchtig unter Druck.
Das heißt, die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei hat sich extrem stark verändert, aber auch die Arbeit als Polizeireporter. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie früher gearbeitet? Wie müssen Sie jetzt arbeiten?
Also auf der einen Seite die Polizei, der Münchner Polizeisprecher hat gesagt, der klassische Sprecher eines Präsidiums, den gibt es so nicht mehr, der einfach die Fakten darlegt und die Meinung des Polizeipräsidenten in die Öffentlichkeit bringt. Der hat sich jetzt inzwischen schon als Kommunikationsmanager bezeichnet und das trifft, glaube ich, viel besser. Die Arbeit der Polizeireporter hat sich auch deutlich gewandelt. Das war alles früher so ein überschaubarer Kreis von Menschen, die sich auch kannten, die auch die Pressesprecher in den Polizeibehörden kannten, bei der Feuerwehr oder andere Kriminalbeamte etwa, die einem weiterhelfen konnten. Das war alles überschaubar, wer da mit dabei ist und plötzlich kommen jetzt Meldungen von draußen rein, auf die du auch als Reporter wiederum reagieren musst. Also wenn irgendjemand einen angeblichen oder tatsächlichen Polizeieinsatz am Münchner Hauptbahnhof beobachtet hat und setzt das auf Twitter und ein Kollege kriegt das mit und sagt dir, was ist da los, dann bist du auch wiederum unter Druck, dem nachzugehen, das entweder zu verifizieren oder zu sagen, da ist überhaupt nichts. Und abgesehen davon, dass es eine Unmenge Arbeit macht, muss ich das ja auch innerhalb kürzester Zeit abspielen. Also da kann man dann auch nicht sagen, ich recherchiere das mal so in 2 Stunden und dann werden wir schon irgendein Ergebnis haben. Was ein echtes Problem ist, und das trifft auch die Medien selber, die ja auch online vertreten sind, die klassischen Medien, dass ein bisschen eine Kultur eingerissen ist, zu sagen, ich habe jetzt hier eine unbestätigte Meldung und die haue ich jetzt einfach raus über das Internet, über Twitter oder Facebook oder auf anderen Ausspielwegen. Und ich habe ja die Möglichkeit, das innerhalb einer Viertelstunde dann detaillierter zu machen oder zu klären, was da wirklich los ist. Aber die erste Meldung ist natürlich mal draußen. Und früher hat man ganz anders gearbeitet. Da hatte eine Zeitung einen Redaktionsschluss, meinetwegen um 18 Uhr oder um 20 Uhr. Für eine Rundfunksendung oder Fernsehsendung gab es dann auch einen Redaktionsschluss. Und jetzt läuft das ja alles 24 Stunden weiter und du musst bei diesen ganzen Fällen permanent dranbleiben. Wo ist der Stand, nach aktualisieren oder möglicherweise auch eine Erstmeldung, die sich ebenso nicht bestätigt hat, wieder zurücknehmen. Also der Aufwand ist auch schon gigantisch groß geworden.
Das heißt aber auch, man reagiert eher, als dass man selber Themen setzt, oder?
Also der Anteil der selbst recherchierten Themen nimmt natürlich irgendwie ab, wenn man sich permanent auch damit beschäftigen muss, was da von draußen reinkommt, ob das nun möglicherweise unglaublicher Blödsinn ist, aber selbst den musste ja in irgendeiner Weise mal abklopfen, weil vielleicht ist ja doch irgendwas dran an der ganzen Geschichte. Also die Arbeit hat sich deutlich gewandelt.
Die Kriminalität, zumindest die Kapitalverbrechen, gehen ja eigentlich eher zurück. Und gleichzeitig kann man feststellen, die Menschen haben eher mehr Angst als früher vor Kriminalität. Hängt das auch mit der Berichterstattung zusammen?
Also ich glaube, es hängt stark mit der Berichterstattung zusammen. Also es gibt ja die extremen Beispiele, dass Ereignisse, die irgendwo auf der Welt stattgefunden haben, Kriminalfälle, ja binnen 10 Minuten mit Hilfe des Internets hier in Deutschland präsent sind. Es sind die ersten Bilder zu sehen von einem Amoklauf irgendwo in Neuseeland und die Menschen fühlen sich natürlich auch persönlich betroffen. Und es war ja auch jahrelang auch so ein Prinzip der Medien, Nähe zu schaffen und den Leuten, Medienkonsumenten sozusagen nahe zu bringen, betrifft euch das wirklich? Und dann betrifft es die Menschen eben auch. Die fühlen sich plötzlich verängstigt, wenn sie irgendwo hören, dass in Australien ein schreckliches Kapitalverbrechen passiert ist und sagen, ja, sowas könnte ja bei uns auch passieren. Und Kriminalität, glaube ich, ist so ein Phänomen, das sich verändert mit unserer Gesellschaft und das aber auf der anderen Seite auch durch die Berichterstattung die Gesellschaft selbst mitverändert.
Eine Einschätzung von Oliver Bendixen. Er war über 40 Jahre lang Polizeireporter des Hörfunks im Bayerischen Rundfunk und ist heute noch fürs Fernsehen in München tätig. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Dark Social. Dieser Begriff klingt finster, meint aber eigentlich nichts anderes als das Phänomen, dass Menschen online kommunizieren wollen, ohne dass es jeder andere im Netz auch noch mitbekommt. Das ist ganz vernünftig und sympathisch, wirft aber wiederum neue Probleme auf. Daniel Buß hat sich für uns mit dem Trend Dark Social befasst und auch mit Expertinnen gesprochen.
Für Marianne Kneuer, Politikwissenschaftlerin an der Universität Hildesheim, ist der plötzliche Rückzug ins Private ganz logisch. Plattformen wie Facebook hätten jahrelang dafür gesorgt, dass Menschen das Private öffentlich machten, Fotos aus dem Urlaub teilen, sich mit Selfies in Szene setzen, ihre Meinung posten, bis zum Überdruss.
Ein Kollege hat einmal gesagt, das permanente Licht der Öffentlichkeit erschöpft den Menschen. Das ist ja vielleicht auch das, was teilweise Nutzer, aber auch vielleicht den ein oder anderen Politiker getrieben haben mag, zu sagen, ich entziehe mich dem.
Diesen Trend merken derzeit auch die Plattformen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat die private Kommunikation zu seinem neuen großen Geschäftsfeld erklärt. Auf Facebook werden neuerdings Gruppen prominenter angezeigt. Künftig sollen außerdem Nutzer von Facebooks Messenger und WhatsApp miteinander chatten können. Was all diese Plattformen schon heute gemein haben, Nutzer können dort genauso Fotos, Videos und Artikel teilen wie in ihren öffentlichen Profilen.
Man benutzt die technischen Features, man benutzt die Funktionslogik des Netzes, der sozialen Medien, aber man versucht eben, sich diesem permanenten Licht der Öffentlichkeit zu entziehen und so Schattenbereiche für sich zu schaffen,
sagt Politikwissenschaftlerin Kneuer. Sie spricht damit über ein Phänomen, das auch Dark Social genannt wird. Ein Problem ist das vor allem für den Kampf gegen Falschnachrichten und Verschwörungstheorien. Das beschäftigt Faktenchecker wie Caroline Schwarz, auch wenn sie ihre Neugier zügeln kann.
Bei WhatsApp gibt es eben auch ganz verschiedene Gruppen. Also das sind auch einfach nicht nur politische Gruppen, in denen irgendwelche Links kursieren, sondern jede Schule, jede Familie oder fast jede Familie hat ihre WhatsApp-Gruppen mit diversesten Leuten da drin. Und da will man ja auch als Journalistin nicht reingucken.
Im öffentlichen Teil von Facebook, in den Profilen und auch in den Gruppen, checkt die Plattform automatisiert Links, die Nutzer posten wollen, auf bekannte Fake News. Bei einem Verdacht warnt die Plattform ihre Nutzer. Technisch ginge das auch in privaten Chats. Schwarz erwartet das aber etwa auf WhatsApp eher nicht. Was tun?
Da kann man eben mit sehr wenigen Mitteln nur arbeiten. Und eines davon wäre eben, man kommuniziert auch nach außen sehr stark, dass man von Leuten Hinweise und Tipps möchte dazu, was eben auf WhatsApp kursiert. Man schaltet solche Helplines, wie es in verschiedenen Redaktionen auch weltweit inzwischen schon gibt, und bekommt dann darüber die Hinweise darüber, was da so kursiert.
Vor allem setzt Faktencheckerin Schwarz darauf, dass jeder in seinem Umfeld aufpasst, skandalträchtige Links und Videos hinterfragt, seriöse Quellen recherchiert und dann auch diese Informationen teilt.
Wir können ja auch immer nur dieses Angebot von Informationen machen, aber wir können eben auch nicht an jeder Haustür klopfen und sagen, jemand hat irgendwas Falsches auf Facebook gepostet. Das wollen wir auch nicht. Und wenn Hinweise aus dem Familienkreis kommen zum Beispiel, dann ist es auch eher so, dass die Dinge dann mal geglaubt werden, weil es eben eine bekannte, vertraute Person ist.
Dafür mahnt wiederum Politikwissenschaftlerin Marianne Kneuer, brauche es aber eines: digitale Kompetenz. Eine Aufgabe für Schulen.
Mit digitaler Kompetenz meine ich eben nicht die Benutzung der Geräte, sondern damit meine ich eben, was ist Information, was ist Wahrheit, was ist Wahrhaftigkeit, was ist Verantwortung im Umgang mit Informationen und so weiter. Weil wir müssen ja ganz klar sehen, dass die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, dass die überhaupt eine andere Kultur als die digitale gar nicht mehr kennen. Das heißt also, wir müssten eigentlich schon jetzt angefangen haben.
Und das mahnte an die Politikwissenschaftlerin Marianne Kneuer in einem Beitrag von Daniel Buß. Doch was hilft alle Digitalkompetenz, wenn es ohnehin egal zu sein scheint, was Wahrheit ist und was Lüge? Zumindest trifft das auf Politiker zu, deren Wahlchancen nicht mehr direkt proportional zu ihrer Wahrheitsliebe sind. Ist denn inzwischen alles möglich, fragt sich unsere Kolumnistin. Und warum ist das so?
Medias Res. Marina Weißband.
Es ist frustrierend, nicht wahr? Erst wird in den USA ein selbstherrlicher, reicher, skandalanfälliger, notorischer Lügner zum Präsidenten gewählt. Dann wird in Großbritannien ein selbstherrlicher, reicher, skandalanfälliger, notorischer Lügner zum Premierminister gewählt. Auch in anderen Ländern, in denen Populismus im Aufschwung ist, begegnen uns immer mehr solche Figuren. Mit der Prävalenz von Smartphones und dem Internet kommen immer mehr ihrer Skandale ans Licht, immer mehr Lügen. All das erfahren mehr Menschen als je zuvor. Doch scheint das diese Personen völlig unangetastet zu lassen. So viel Aufregung und Empörung sie in der einen Woche erzeugen, scheinen sie gegen Konsequenzen daraus völlig immun zu sein und können in der nächsten Woche etwas Neues draufsetzen. Wie kommt das eigentlich, dass politische Verfehlungen so konsequenzlos scheinen? In der Vergangenheit mussten Politiker für weit Geringeres zurücktreten, als wir heute Woche um Woche in der internationalen Presse lesen. Heute passiert über reißerische Überschriften hinaus oft nicht viel. Ich sehe dafür zwei Gründe. Der erste ist fortschreitender Tribalismus. Das bedeutet, in Zeiten des grundlegenden Wandels sind Menschen verunsichert. Statt darüber nachzudenken, wie sie in Zukunft leben wollen, finden Menschen größere Sicherheit darin, zur richtigen Mannschaft zu gehören. Alle Schwächen der eigenen Mannschaft werden zugunsten dieser Sicherheit ignoriert, während der Gegner dämonisiert wird. Fakten und Quellen werden dabei gern so umgedeutet, dass sie in das eigene Weltbild passen. Denn wo der Mensch unsicher ist, handelt er nicht mehr rational. Jeder, der in Deutschland mal mit AfD-Anhängern diskutiert hat, kennt diesen Effekt. Der zweite Grund ist gruseliger. Meine These ist, dass diese Politiker nicht für Lügen, sexuelle Übergriffe, Selbstbereicherung oder Betrug belangt werden, weil sie unterhaltsam sind. Die Medien mögen diese Menschen, weil es immer etwas Spannendes über sie zu berichten gibt. Etwas, das Zuschauer und Klicks zieht. Und die Wähler mögen diese Menschen, weil sie Politik als Telenovela konsumieren können. Mit Spannungsbögen, den Guten, den Bösen, alles, was eine Fernsehserie wie House of Cards braucht. Der Effekt ist nicht ganz neu. Walter Winchell, ein amerikanischer Gossip-Kolumnist im Radio der 1930er, war der Erste, der Gossip und Politik regelmäßig mischte und damit eine riesige Instanz wurde. Seitdem wurde in den USA über Wahlen wie über Pferderennen berichtet. Donald Trump ist sozusagen die logische Konsequenz der Vermischung von Politikberichterstattung und Unterhaltung. Für die Produktionshäuser geht sein Konzept auf. Sie bekommen mehr Zuschauer, die sonst nicht an Politik interessiert sind, während sie ihm dafür kostenlose Fernsehpräsenz während seines Wahlkampfs gegeben haben. Es erscheint wie eine natürliche Symbiose zwischen Politikern, die Aufmerksamkeit brauchen, Medienhäusern, die Zuschauer, Käufer und Klicks brauchen, und Zuschauern, die unterhalten und von den Problemen der Welt selbst während der politischen Berichterstattung abgelenkt werden wollen. Könnte dieser Mechanismus auch nach Deutschland kommen? Bisher sehe ich ihn nicht, mit der Ausnahme, dass aufgrund der Steilheit ihrer Thesen die AfD, gemessen an ihrer Bedeutung, überdurchschnittlich häufig in Talkshows sitzt. Doch ich glaube, das liegt vor allem am Mangel einer Figur, die genug Charisma und Unterhaltungswert hat. Sobald die ins Spiel kommt, könnten wir auch hier zunehmend in einen Diskurs rutschen, wo Skandale eher Unterhaltungswert als echte Konsequenzen haben. Und das wäre gefährlich, brandgefährlich.
Marina Weißband war das. Und wer von Trump und Johnson redet in einer Mediensendung, der darf von Jair Bolsonaro nicht schweigen. Der brasilianische Präsident fackelt nicht lange mit unliebsamen Kritikern. Das war schon während seines Wahlkampfes zu sehen und zu hören, als er beispielsweise vor laufenden Kameras Journalisten als Analphabeten beschimpfte. Und es war zu merken nach der Wahl, als er über die Tageszeitung Folha de São Paulo sagte, diese Zeitung gehört erledigt. Nun ist das US-amerikanische Online-Portal The Intercept in sein Blickfeld geraten oder auch umgekehrt. The Intercept, gegründet vom amerikanischen Investigativjournalisten Glenn Greenwald, hat die brasilianische Regierung ins Visier genommen. Ivo Maruschek ist Südamerika-Korrespondent der ARD. Worum geht es eigentlich in den Enthüllungen von The Intercept?
Da geht es um Sergio Moro. Das ist Brasiliens Justizminister im Moment. Der ist aber bekannt geworden dadurch, dass er vor dem Amtsantritt von Jair Bolsonaro der prominenteste Richter des Landes war. Er war nämlich der Richter im großen Lava Jato-Komplex. Das ist der große Korruptionsskandal, der Brasilien in den letzten Jahren erschüttert hat. Und es war auch der Richter, der Ex-Präsident Lula da Silva, ich muss dazu sagen, den immer noch sehr populären Ex-Präsidenten Lula da Silva, ins Gefängnis gebracht hat, der ihn verurteilt hat. Und dieser Sergio Moro, da ist jetzt eben herausgekommen, beziehungsweise da hat The Intercept Chats veröffentlicht aus der Zeit des Lula-Prozesses, und aus diesen Chats geht hervor, dass Sergio Moro während des Prozesses als Richter sehr, sehr engen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft hatte. Also man hat sich über die Taktik ausgetauscht. Sergio Moro hat der Staatsanwaltschaft sogar Hinweise gegeben, wie sie bestimmte Dinge, formulieren sollten, damit es dann im Prozess am besten klappt. Also letztendlich hat er in die Anklageschrift hineinredigiert. Das darf er nach brasilianischem Recht nicht. Und das wirft eben ganz klar ein sehr schiefes Licht auf diesen Lula-Prozess. Das stellt diesen ganzen Prozess in Frage, ob dieser brasilianische Ex-Präsident nicht letztendlich von vornherein vorverurteilt war.
Also ein großer Skandal, der wie jetzt von der brasilianischen Öffentlichkeit, sprich den brasilianischen Medien, aufgenommen wird?
Das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Also man hinterfragt, ob Sergio Moro, der zeitweise mit einem richtigen Hype als der große Kämpfer gegen die Korruption so ein bisschen eine Heilsgestalt fast in Brasilien war, dessen Ruf ist jetzt eigentlich ziemlich dahin. Es schlägt sehr große Wellen. Man hinterfragt auch, ob da nicht irgendwelche Gelder geflossen sind, ob da nicht irgendwelche interessierten Kreise daran beteiligt waren, auch an diesen Enthüllungen. Also man fragt einerseits, war Sergio Moro gekauft? Man fragt aber andererseits auch, wer steckt denn hinter diesen Enthüllungen? Anscheinend wurden die Handys geknackt. Ich sage deswegen Handys, weil es nicht nur um Sergio Moro ging, sondern tatsächlich auch um den Präsidenten, um Jair Bolsonaro, dessen Handy soll auch ausgespäht worden sein. Und da fragt man sich jetzt umgekehrt, wer steckt denn da dahinter? Wer hat denn dafür möglicherweise Hacker bezahlt, damit da irgendwelche Daten veröffentlicht werden?
Und wie reagiert dieser Präsident Bolsonaro?
Er reagiert genauso, wie Präsident Trump auch reagieren würde. Er schlägt um sich. Also am Wochenende hat er Glenn Greenwald, diesen Enthüllungsjournalisten, den wir aus dem Snowden, aus den Snowden-Enthüllungen kennen, den hat er angefahren und hat gesagt, vielleicht wird es mal an der Zeit, dass dieser Herr Greenwald auch in Brasilien mal eine Zeit lang im Knast landet. Hat ihn also direkt bedroht. Und es gibt jetzt auch da schon wieder Reaktionen drauf. Gestern Abend gab es in Rio de Janeiro eine kleine, aber dann doch eine Solidaritätskundgebung für Glenn Greenwald und für dessen Enthüllungsplattform The Intercept. Und Glenn Greenwald hat also gesagt, ich lasse mich doch hier nicht einschüchtern. Ich schätze schon, dass ich demnächst mal verhaftet werde, aber mich bringt dieser Präsident nicht so schnell aus Brasilien weg.
Warum interessiert sich aber denn überhaupt ein US-Portal für Brasilien?
Zum einen gibt es in Brasilien tatsächlich eine ganze Menge aufzudecken, aber Glenn Greenwald hat ein sehr persönliches Interesse an Brasilien. Er lebt nämlich seit Jahren dort. Er ist mit einem Brasilianer verheiratet. Die beiden haben auch Kinder adoptiert und das wiederum bringt Jair Bolsonaro gleich doppelt auf die Palme. Er hat nämlich gesagt, eigentlich würde er Glenn Greenwald gerne deportieren, aber das kann er nicht, weil in dem Moment, wo er brasilianische Kinder adoptiert hat, hat er ein Aufenthaltsrecht. Außerdem ist er mit einem Brasilianer verheiratet. Deswegen kann er ihn nicht außer Landes schaffen. Das hat dieser seltsame Greenwald ja sehr geschickt angestellt. Das sei ein fieser Trick, hat Jair Bolsonaro gesagt.
Und wir werden dranbleiben, was da weiter passiert. Vielen Dank erstmal Ivo Maruschik, dem Südamerika-Korrespondenten der ARD. Und damit schalten wir nach Delmenhorst.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Andreas Becker, ich bin Redaktionsleiter des Delmenhorster Kurier, der Delmenhorst-Beilage des Weser-Kurier aus Bremen. Unsere Schlagzeile morgen sind die beruflichen Ambitionen des ersten Stadtrats der Stadt Delmenhorst, Markus Pragerl, der Bürgermeister in der Nachbargemeinde Weihe werden möchte und damit Nachfolger von Andreas Bovenschulte, der just große Karriere gemacht hat, nämlich Bürgermeister in der Hansestadt Bremen geworden ist.
Und das war Medias Res für heute. Gleich nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.